Ja, ich war eine ganze Zeit nicht bei euch, aber das liegt nicht an mir. Man geht ja als pensionierter Prediger nicht dorthin, wo man will, sondern wohin man gerufen wird. Ich bin gern zu euch gekommen heute. Man sieht auch, dass Ferien sind. Sieht bei euch aus, wie bei anderen auch. Aber schön, dass ihr da seid. Nun, ich möchte diese Wortbetrachtung mit zwei Versen aus den Psalmen beginnen. Als erstes lese ich Psalm 19, Vers 1. Ich lese nach der Übersetzung von Rieslau. Psalm 19, 1. Die Himmel rühmen Gottes Ehre, das Sterngewölbe kündet seine Hände Werk. Und dazu Psalm 66, Vers 3. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Es ist euch ja sicher nichts Neues, dass wir in den Psalmen etliche Stellen haben, in denen wir besonders zum Lob Gottes aufgerufen werden. Und an diesen Stellen wird Gott gepriesen für das, was er geschaffen hat. Nun empfinde ich aber immer wieder so, wenn die Psalmdichter damals sogar sagten, wie hier im ersten Wort, das Sterngewölbe kündet seine Hände Werk, dann haben wir heute doch viel mehr Grund, Gott zu preisen, weil wir viel mehr von dem wissen, was Gott geschaffen hat. Was wusste man damals schon, als die Psalmen geschrieben wurden vom Weltall? Man wusste ja nicht mal, ob sich die Erde um die Sonne oder die Sonne um die Erde bewegt. Nun, es ist also so, wenn die Psalmdichter Gott preisen, dann wollen wir es erst recht tun. Ich habe unlängst einige Bücher über Astronomie gelesen. Und das eine hat den Titel 100 Milliarden Sonnen. Obwohl ich die meisten da nicht zum ersten Mal gelesen hatte, hat mich das aufs Neue wieder angesprochen, was ich da gelesen habe. Und ich habe so recht so empfunden, wie es in einem Lied heißt. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Blick ich empor zu jenen lichten Welten und seh der Sterne unzählbare Schar, wie Sonn und Mond im lichten Äther zelten, gleich goldenen Schiffen, hehr und wunderbar. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Von diesen großen Werken Gottes möchte ich jetzt nur einiges nennen, in der Hoffnung, dass es euch ähnlich geht wie mir, dass auch so empfindet, dass wir einen gewaltigen, allmächtigen Gott haben, dessen Werke wir gar nicht begreifen und ihn demnach auch nicht. Nun beginnen wir mit unserer Sonne. Die Sonne ist etwa 150 Millionen Kilometer von uns entfernt. Auch den Durchmesser der Erde können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn unsere Erde sich im Mittelpunkt der Sonne befinden würde, dann könnte der Mond seine Bahn um die Erde noch innerhalb der Sonne führen. Das heißt also, der Durchmesser der Sonne ist größer als der Durchmesser der Mondbahn um die Erde. Die Oberflächentemperatur der Sonne beträgt etwa 5700 Grad. Aber die Temperatur im Inneren der Sonne, so sagen uns die Astronomen, beträgt 16 Millionen Grad. Nun, manchmal sieht man ja im Himmel so ein helles Band aus unserem Milchstraßensystem. Unser Milchstraßensystem ist eigentlich eine riesige Linse und dieses helle Band, das wir da sehen, ist der Rand dieser Linse. In diesem Milchstraßensystem befinden sich eben etwa 100 Milliarden Sonnen. Mit bloßem Auge sieht man 6000 Sterne, aber mit den gewaltigen Fernrohren eben viel, viel mehr. Unsere Sonne ist bei weitem nicht die größte. Es gibt Sonnen, die einen tausendfachen Durchmesser haben von unserer Sonne. Licht und Wärme entstehen in der Sonne durch Prozesse in den Atomkernen, fast zu vergleichen eben mit Atomkraftwerken, aber sind etwas andere Prozesse. Unser Milchstraßensystem hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Was bedeutet das? Ein Lichtjahr ist ja die Entfernung, die der Lichtstrahl in einem Jahr zurücklegt. Wisst ihr noch aus der Schule die Lichtgeschwindigkeit in einer Sekunde? Ja. 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Das heißt also, wenn wir ein Band hätten von dieser Länge, dann könnten wir das 7,5 Mal um die Erde schlingen. Diese unvorstellbare Entfernung legt das Licht also in einer Sekunde zurück. Das sind also in einem Jahr etwa 9,5 Billionen Kilometer. Nun, die Sonne, und dabei noch einmal, ist der Durchmesser so groß, dass ein Lichtstrahl von einem Ende der Milchstraße zum anderen 100.000 Jahre brauchen würde. Die Sonne mit den Planeten ist etwa 33.000 Lichtjahre vom Mittelpunkt der Milchstraße entfernt, bewegt sich um das Zentrum mit einer Geschwindigkeit von 268 Kilometern in der Sekunde. Nun, solche Galaxien, wie man sagt, solche Systeme wie unsere Milchstraße, gibt es unendlich viele im Weltall. Man spricht auch von Milliarden solcher Galaxien. Und soweit auch die Astronomen schauen können mit den größten Fernrohren, man sieht kein Ende des Weltalls, obwohl man bis zu 13,5 Milliarden Lichtjahren schauen kann. Darf ich nur noch einmal das sagen? Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann blicke ich empor zu jenen lichten Welten und sehe der Sterne unzählbare Schar, wie Sonn und Mond im lichten Äther zelten gleich goldenen Schiffen, hehr und wunderbar. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wenn die Astronomen so diese Sternsysteme betrachten, die weit von uns weg sind, dann nehmen sie wahr, dass sie wohl alles auseinander bewegt. Wie wir darauf kommen, kann ich euch jetzt nicht sagen. Da müsste ich euch eine Physikstunde halten. Man meint aber, dass man das dem Lichtstrahl entnehmen kann. Und nun sagen sich die Astronomen, wenn sich alles auseinander bewegt, dann müsste es einmal beisammen gewesen sein. Da eben soll sich der Urknall ereignet haben, wo alles auseinanderflog, und das soll vor 15 bis 20 Milliarden Jahren geschehen sein. Die meisten Astronomen stimmen dieser Theorie zu, obwohl es auch nichtchristliche Astronomen gibt, die das nicht so glauben. Denn durch den Urknall, durch die Anschauung, entstehen große Probleme. Man kann da nicht erklären, warum es da überhaupt zu Materieanhäufungen gekommen ist, zu Galaxien. Man kann erst recht nicht erklären, wenn alles auseinanderfliegt, warum es dann Sterne und Milchstraße gibt, die sich quer zu dieser Ausdehnung bewegen. Oder wer mit dem Begriff Antimaterie etwas anfangen kann. Es hätte bei diesem Urknall genauso viel Antimaterie entstehen müssen wie unsere heutige Materie, in der wir hier leben. Dann hätte es eben nur Energie gegeben, aber keine Materie, keine Sterne. Nun, natürlich fragen sich dann die Gelehrten auch, wenn es so viele Sonnen gibt in unserer Milchstraße, außerhalb der Milchstraße, dann muss es doch wohl auch so etwas geben dort, dass auch manche Sonnen von Planeten umgeben sind. Es müsste ja dabei auch einige Planeten geben, wo ähnlich auf der Erde die Bedingungen waren, dass da Leben sein könnte. Und so fragen sich diese Gelehrten, gibt es womöglich auch im Weltall noch mehr vernünftige Wesen, wie wir auf dieser Erde? Und dazu kommt eben, die Gelehrten, die an die Bibel glauben, sehen es ja so, dass sich auf dieser Erde das Leben von den Anfängen bis zum Menschen in 1 bis 2 Milliarden Jahren entwickelt haben soll. Man sagt dann, das könnte ja im Weltall genauso sein. Nun, im Grunde genommen können wir dazu sagen, wir wissen es eigentlich besser von der Bibel her. Wir wissen, dass die Bibel von Engeln redet. Wir sind wirklich nicht die einzigen mit Vernunft begabten Wesen im Weltall. Und Schwester White schreibt ja auch, dass sie in der Vision Welten gesehen hat, deren Bewohner nicht in Sünde gefallen sind. Aber der Liederdichter, der in den ersten Strophen die Größe Gottes schildert, wenn er in die Welt schaut, sagt dann: Und sehe ich Jesum auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld, wenn ich im Geiste sehe sein göttlich Handeln, am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld. Wenn schwerer Bürden Last mich niederbeuget, wenn meine Seele betrübt ist bis zum Tod und er in Lieb und Huld sich zu mir neiget, mich tröstet und errettet aus der Not, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Denn ich meine, es muss uns doch wohl so gehen, wenn wir darüber nachdenken, was für einen allmächtigen Gott wir haben, wie groß sein Reich ist, über das er regiert in diesem für uns unvorstellbaren Weltall. Dann entsteht doch die Frage, ja Herr, warum liegt dir dann so viel an uns Menschen auf dieser Erde? Warum gehst du uns mit solcher Liebe nach? Warum ist Christus Mensch geworden, durch den ja Gott die Welt geschaffen hat? Denn so steht es ja in Hebräer 1, in den Versen 1 und 2. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Also dieser allgewaltige und mächtige Schöpfer ist auf diese Erde gekommen, hat hier als Mensch gelebt, so wie es in Philipper 2 beschrieben wird. Philipper 2 in den Versen 6 bis 8. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Wir sagen manchmal, dass wir Gott nicht verstehen. Das sagen wir vor allen Dingen dann, wenn wir selbst Schweres durchmachen oder wenn wir miterleben, wie ein Mensch, der uns nahesteht, durch schwere Dinge geht, Krankheit, Schmerzen. Wir verstehen Gott nicht, warum er den einen Menschen als Säugling sterben lässt und ein anderer wird über 90 Jahre alt und möchte sterben, um von seinen Leiden erlöst zu werden. Es ist schon so, wir verstehen Gottes Walten nicht. Aber wollen wir doch nicht erst dann das feststellen, dass wir Gottes Wort nicht verstehen, wenn wir Schweres erleben. Wenn wir das hier lesen und wenn wir darüber nachdenken, dass der Schöpfer dieses unermesslichen Weltalls auf diese Erde gekommen ist, Mensch geworden ist um uns als Bewohner dieser Erde zu erlösen. Können wir das verstehen, dass Gott in seiner Liebe so groß ist und so weit geht? Wenn wir das lesen, welchen Leidensweg der Herr gegangen ist, dass er diesen qualvollsten Tod für uns gestorben ist, ich denke, dann dürfen wir doch sagen, Herr, wir verstehen die Größe deiner Liebe nicht. Und dazu kommt ja noch, was in 1. Petrus 1 geschrieben steht. Gott ist ja nicht überrascht worden, als der Mensch in Sünde geraten ist. Gott, der das Zukünftige weiß, hat auch das gewusst. Denn so steht es in 1. Petrus 1 in den Versen 18 bis 20. Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Wenn wir das bedenken, dass Gott sogar die Sünde vorausgewusst hat, dann mögen wir erneut die Frage stellen, ja, lieber Gott, warum hast du denn dann überhaupt Menschen geschaffen auf dieser Erde? Ich denke, es gibt nur eine Antwort, die wir geben können. Gott, der die Liebe ist, wollte auch auf dieser Erde Menschen haben, die er lieben kann. Menschen, die seine Liebe wahrnehmen und die auch mit ihm dann in einem solchen Liebesverhältnis leben. Etwas anderes als diese unendliche Liebe Gottes kann es wohl kaum gegeben haben für die Schöpfung dieser Welt. Und dann, ja, das eine, dieser allmächtige Gott regiert das unermessliche Weltall und geht auch dem einzelnen Menschen nach. Ja, wie viel tut doch Gott auch hier in dieser Welt, um Menschen zu sich zu rufen. Die Schwester Kotte Bühler hat das Buch geschrieben mit dem Titel »Wenn der Dschungel ruft«. Sie erzählt dabei über die Missionsarbeit, man sagt in der grünen Hölle, in jenem Gebiet in Südamerika, wo die Indianer fröhlich leben, aber Amerikaner und Europäer halten noch nicht lange aus, werden schnell krank. Ja, ich erinnere mich noch dran, in der DDR-Zeit, als ich im Erzgebirge war, da hatte eine Familie dieses Buch, »Wenn der Dschungel ruft«. Und dieses Buch ist dann von Hand zu Hand gegangen und wir haben das mit Eifer gelesen. Aber ich habe dann später gemerkt, die Westis kennen dieses Buch meistens gar nicht. Ja, es gibt Ausnahmen sicherlich. Ja, nur das eine will ich daraus erzählen. Da erzählt Schwester Kurt Bühler auch, wie sie mit ihrem Mann zu einem Indianerstamm kam. Diese Indianer kannten bereits die biblische Botschaft, weil ihr Häuptling, der schon gestorben war, als sie hinkamen, Visionen von Gott gehabt hatte. Gott hat diesem Häuptling den ganzen Erlösungsplan offenbart. Dieser Stamm hatte dann auch eine Kapelle gebaut. Sie haben Sabbat gefeiert. Sie haben auch manche Tiere nicht mehr gegessen, zum Beispiel keine Ratten, kein Blut mehr getrunken. Und die Geschwister, die dorthin kamen, konnten die Leute kaum noch unterweisen. Sie wussten also auch diese Grundsätze der Bibel. Sie konnten dann diesen Stamm nur noch aufnehmen in die Gemeinde. Gut, so macht Gott es allerdings selten. Gott macht es mal schon so, dass er uns Menschen seine Boten sein lässt, damit wir das weitergeben, was wir aus seinem Erlösungsplan wissen. Aber trotzdem, Gott geht eben verschiedene Wege. Ich habe unlängst ein Buch von einer Schwester ausgeliehen, das hieß Träume und Visionen. Darin wird berichtet, dass tatsächlich viele Mohammedaner Offenbarungen von Gott haben, dass Christus ihnen in einem Traum oder in einer Vision erscheint und sagt, ich habe dich lieb. Und erst wenn das geschehen ist, wenn diese Mohammedaner so etwas erlebt haben, sind sie bereit, sich von Christen erzählen zu lassen, was sie von diesem Jesus wissen. Es ist nötig also dort, damit überhaupt diese Menschen sich mit dem Glauben abgeben und viele kommen danach zum Glauben. Und noch weiter können wir gehen. Gott geht dem einzelnen Menschen nicht nur nach, er beschützt uns auch. Wir dürfen uns in seiner Obhut auch geborgen wissen. Ich habe ein Buch von der Schwester Helene Wanitschek mit dem Titel Geborgen sein. Das ist wohl eine Tante von unserem Vorsteher Wanitschek. Sie hat auch im Haus Wittelsbach gewohnt, allerdings bevor wir dort waren. Ich habe sie nicht mehr kennengelernt. Aber in diesem Buch Geborgen sein erzählt sie auch so einiges, was sie erlebt hat und was in der Familie da geschehen ist. Da erzählt sie, dass ihre Schwester, als sie 3 Jahre war, sehr erkrankt war. Sie fiel um, musste sich erbrechen, war bewusstlos mitunter, hatte Fieber fast 41 Grad. Der Arzt stellte eine Gehirnhautentzündung fest und hatte nicht viel Hoffnung, dass das Kind überleben wird. Nun, der Arzt kam jeden Tag zu diesem Mädchen. Als er am 7. Tag an einem Sabbat kam, sagte er den Eltern ganz klar, sie brauchen sich keine Hoffnung zu machen, dass das Kind überleben wird. Es wird sehr bald sterben. Aber dann an diesem Abend hat das Mädchen seine Wadenwickel abgerissen, hat sie auf eine Seite gelegt und hat die ganze Nacht ruhig geschlafen. Am nächsten Morgen aß sie, sie war etwas schwach, aber doch fast gesund. Am Montag rief dann der Arzt an, ob das Mädchen nun gestorben ist. Und als die Eltern ihm sagten, wie es ihr geht, sagte, das muss ich sehen. Nach einer halben Stunde war er da. Und als er das Mädchen sah, konnte er nur noch sagen, das ist ein Wunder Gottes. Und dann erzählte Schwester Wanitschek etwas anderes, was sie erlebt hat. Sie ist einmal einfach spazieren gegangen in der Umgebung, so durch Wiesen gegangen mit weiter Sicht. Da sah sie an der Straße einen Möbelwagen stehen. Nun, sie interessierte sich ja nicht für diesen Möbelwagen. Sie ist weitergegangen, aber dann fühlte sie in sich eine starke Unruhe. Ihr war so, dass sie umkehren soll, um heimzugehen. Das hat sie doch gemacht. Sie ist umgekehrt und sah dann, dass hinter Büschen ein großer Mann hervorkam und er kam auf sie zu. Ja, die Schwester konnte nur beten, dass Gott sie bewahren möge. Sie ist eben weitergegangen, so schnell sie konnte. Sie ging auf der rechten Seite der Straße, der Mann kam etwa 5 Meter hinter ihr auf der anderen Seite. Schließlich rannte er vor und kam dann auf sie zu ihr entgegen. Noch einmal, unsere Schwester konnte sich ja nicht verteidigen, sie konnte nur beten. 5 Meter vor ihr etwa blieb der Mann stehen, drehte sich um und lief davon. Man kann es nur so deuten, er mag die Engel Gottes gesehen haben, um unsere Schwester her. Nun, Schwester Wansche ist dann heimgegangen. Ja, sie hatte dann noch gesehen, wie der Mann im Hosenbund eine Pistole griffbereit hatte. Er ist dann in diesen Möbelwagen eingestiegen und weggefahren. Aber unsere Schwester war gerettet. Noch etwas aus einem anderen Büchlein von einer Hertha Behrendt. Dieses Büchlein hat den Namen Sein Name ist wunderbar. Sie erzählt auch von ihrer Schwester, die mal im Winter auf dem Eis war, aber eben nicht bemerkt hatte, dass das Eis an einer Stelle so dünn war, da ist sie eingebrochen. Sie konnte sich eben mit den Armen noch so halten über diesem Eis, hat um Hilfe gerufen, aber da war es niemand da. Erst nach einer Weile kam ein Junge dort vorbei und als er das Mädchen um Hilfe rufen hörte, ist er schnell weitergerannt, hat das dann weitergesagt und ein beherzter Mann hat sich dann auf dieses Eis geworfen. Er konnte das Mädchen herausziehen. Nun, dieses Mädchen ist dann heimgelaufen. Ihre Kleidung ist zu Eis erstarrt. Aber sie ist gesund geblieben, hat nicht einmal einen Schnupfen bekommen. Und von sich selbst erzählt diese Schwester noch. Es war Ostern, ein kalter Tag. Sie hatte zu lernen und wollte da auf eine Insel gehen, dort in der Gegend, wo sie dann in aller Ruhe auch lernen konnte. Nun schon unterwegs hat sie ein Buch gelesen, aus dem sie zu lernen hatte. Über diesen Fluss führte eine Holzbrücke mit einem Eisengeländer. Sie erreichte beim Gehen diese Brücke und spürte plötzlich, als wenn eine Hand seine Stirn geschlagen hat. Nun, sie ließ das Buch sinken, sah, wo sie war, und da wurde sie gewahr, dass auf dieser Brücke 3 Planken fehlten. Wenn sie einen Schritt weitergegangen wäre, wäre sie in das kalte Wasser gefallen. So aber war sie bewahrt, konnte umkehren und war gerettet. Nun, ich wünsche uns, dass wir 2 Gedanken mit nach Hause nehmen. Einmal dieses Staunen über die Allmacht unseres Gottes, über seine Größe, über die Größe seiner Werke über die Erde giert. Aber mögen wir auch über das andere staunen, dass dies allmächtige Gott uns so nah ist, dass wir jeder persönlich uns in seine Allmacht und Liebe geborgen wissen dürfen. Auch dann in seiner Liebe geborgen, wenn er uns Wege führt, die wir selbst nicht gewählt hätten. Wollen wir ihm vertrauen, wollen wir ihn loben und freudig ausdrücken, dass wir dankbar sind, dass wir bei ihm bleiben dürfen und dass wir bei ihm bleiben wollen, bei unserem großen, allmächtigen und liebevollen Gott. Amen. Unser gnädiger Vater im Himmel. Ja, wir haben gesungen, dass wir bei dir bleiben wollen. Und wir danken dir, dass wir bei dir bleiben dürfen. Ja, wir danken dir, dass du uns zu dir gerufen hast. Und wenn wir das hören und lesen, was Menschen erforscht haben, was uns erzählen über deine großen Werke, dann können wir darüber nur staunen und dann umso mehr. Wenn wir dann deine Wort lesen, dass du uns Menschen auf dieser Welt so lieb hast. Ja, hab Dank, dass du uns so nachgehst. Hab Dank, dass dir so viel an uns liegt und dass wir uns bei dir geborgen wissen dürfen. Ja, wir danken dir auch für all das, was du jedem Einzelnen von uns getan hast. Und hab Dank, dass wir dir vertrauen dürfen für dieses Leben und für die Ewigkeit. So bitten wir dich, lasst uns diese frohe Botschaft mit nach Hause nehmen. Auch dieses Staunen darüber, dass du allmächtig bist und die Liebe bist. Gib, dass wir auch im Alltag froh mit diesem Bewusstsein leben. So hab Dank für deine Gemeinde hier. Segne sie weiterhin, auch in all ihren Bemühen und Planen. Gib, dass all das gelingt, was die Geschwister hier tun möchten, und lass von jedem Segen ausgehen. Hab Dank auch für diesen Ruhetag. Bleib weiter bei uns an diesem Sabbat, in diesen Stunden weiterhin. Und lass uns so in dieser Freude leben, in der Liebe aus zu dir. Und wir preisen dich, Herr Jesus Christus, dass du für uns gestorben bist, dass du unser Fürsprecher bist und dass wir durch dich beim Vater sind. Amen.